Folge von DevTalks by The Next Gen. Wie jedes Mal am Mikrofon ist hier Leo und mein Co-Host Adrian. Hallo Adrian.
Hi.
Heute haben wir den Matthias zu Gast. Matthias und Adrian haben ja schon eine kleine Vorgeschichte. Können Sie vielleicht später noch ein bisschen was zu erzählen? Schon mal zusammengearbeitet und ja, hat auch noch was mit Next Gen zu tun. Ja, aber erstmal hallo Matthias.
Hallo Leo, hallo Adrian.
Ja, schön, dass du hier bist, schön, dass du es einrichten konntest. Wir starten wie bei anderen Folgen auch mit den schnellen 5 Fragen. Dabei geht es darum, dich einfach jetzt ein bisschen schon mal kennenzulernen, bevor wir zur richtigen Vorstellungsrunde kommen. Sollst du jetzt einfach nur schnell auf die Fragen antworten, am besten kurz. Und ja, also das Erste, was dir dazu einfällt, dann einfach direkt raushauen. Erste Frage direkt, Frontend, Backend oder Fullstack?
Frontend, definitiv Frontend.
Definitiv Frontend, okay. Dann deine erste Programmiersprache?
JavaScript.
Und was ist dein Lieblings-Code-Editor?
Aktuell VS Code, das ändert sich immer so ein bisschen.
Und wenn du frei aussuchen darfst, wo arbeitest du lieber, im Startup oder eher im Konzern?
Startup.
Und die letzte Frage, was ist deine ideale Sprintlaufzeit?
3 Wochen.
Sehr gut, dann haben wir dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt und kommen jetzt zur Vorstellungsrunde.
Genau, also am besten erzählst du ein bisschen was, wo du herkommst. Ich meine, ich kenne das glaube ich schon alles, weil wir haben schon zusammengearbeitet im Unternehmen vorher, wo wir beschäftigt waren. Und du hast mich, glaube ich, auch damals dann zu Next Gen gebracht, aber dazu kannst du ja gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber vielleicht erstmal ein bisschen was zu deinem beruflichen Hintergrund.
Ja, Frontend-Entwicklung hat mich schon immer fasziniert, alleine das Mensch-Maschine-Kommunikation und dass man halt auch grafisch was sehen kann. Das ist in dem Backend-Bereich, wo ich quasi eigentlich auch herkomme, nicht immer der Fall. Und Datenbanken, das war mir zu langweilig und ich brauchte irgendwas, mit wem ich interagieren kann. Genau, ich mache das jetzt schon seit über 12 Jahren. Ja, ich bin gelernter informationstechnischer Assistent. Ist sowas Vergleichbares wie Fachinformatiker. Das war damals mit der erste Ausbildungsgang. 2003 müsste das gewesen sein, ja. Ja, das erste Projekt, was ich dann so hatte, war in der Tat eine Projektassistenz. Das durfte ich dann ein halbes Jahr machen. Danach ging es dann bei mir in der Softwareentwicklung richtig los, mit Backend-Programmieren in Warenwirtschaftssystemen.
Das war dann beim Job, wo du die Ausbildung, Unternehmen, wo du die Ausbildung gemacht hast, oder?
Nee, es war eine schulische Ausbildung, die ich gemacht habe.
Okay.
Das war einerseits gut, andererseits ein bisschen weit weg von dem, was da in der Realität stattfindet. Also wir haben in der Ausbildung weder eine IDE kennengelernt, noch irgendwelche Frameworks. Java ist ein gutes Beispiel, Plain Java programmiert und damals war, glaube ich, Spring 3 oder sowas aktuell und keinen Plan davon gehabt und ja, kommt dann in ein Unternehmen und sieht das und denkt sich so, was geht hier ab?
Realität ist ein bisschen anders, als das in der Ausbildung einem irgendwie nahegebracht wurde.
Ja, genau.
Okay, und dann warst du also nach der Ausbildung, dann hast du dich beworben und erstmal in der Projektassistenz gearbeitet und dann hast du gerade erzählt, warst du schon danach in einem Unternehmen oder war das vielleicht sogar im selben Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung?
Ne, es war tatsächlich ein anderes Unternehmen. Das erste war ein riesengroßer Konzern mit 50.000, 60.000 Mitarbeitern, ansässig in Essen am Hauptbahnhof. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, kann man sich, glaube ich, den Rest denken. Und das andere war ein Wirtschaftssystem, Konkurrent von SAP für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, da war ich, glaube ich, 3/4 Jahr, 1 Jahr, dann ging die Auftragslage zurück und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt musst du was Vernünftiges machen und bin dann in die Webprogrammierung gegangen. Ja, und da habe ich lange Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, welches sich mit Stellenanzeigen, Immobilienanzeigen und Kleinanzeigen beschäftigt hat. Alles in unterschiedliche Verticals aufgeteilt und da durfte ich dann die Frontend-Entwicklung mitgestalten. Später habe ich dann auch interne Systeme dort geschrieben, wie so eine Übersicht über Telefonanlage, wer von den Telefonisten da wie viele Calls gemacht hat, ob die erfolgreich waren und visuelle Darstellung, Auswertung darüber und das war meine Haupttätigkeit da. Ja, und dann habe ich, ich glaube nach 6 Jahren war ich da, habe ich dann nochmal gewechselt zum Konkurrenten von dieser Firma, der ein bisschen größer war und habe gedacht, so, ja komm, Ganze auch noch ein bisschen mitwachsen. Und da habe ich zum ersten Mal dann mit Vue.js angefangen zu programmieren. Vorher war alles mit JSPs und PHP. Ja, und dann, Vue.js hat mir es dann doch sehr angetan damals. Das habe ich dann auch zweieinhalb Jahre gemacht. Und danach ging es dann quasi schon in die Firma, wo ich dann auf Adrian getroffen bin. Dort hat ein Kollege mir dann React beigebracht. Und seitdem bin ich da eigentlich geblieben. Seitdem schraube ich an React rum und zwischendurch auch noch mal ein bisschen Vue.js.
Was macht dir mehr Spaß? Ich habe als jemand, der auch mit Vue und React gearbeitet hat, interessiert mich das ja.
Boah, das ist eine echt gute Frage. Vue ist in vielen Sachen einfacher. Man muss sich nicht um so viele Sachen direkt kümmern. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel so ein Fenster. Ja, im React, wenn du ein Fenster haben willst, dann musst du den Rahmen bauen, du musst die Scheibe bauen, du musst die Scharniere, du musst alles selber machen. Das hast du in Vue.js jetzt nicht unbedingt. Klar kann man überall welche Libraries benutzen, um die dann zu verwenden. Und das ist dort doch ein bisschen einfacher in Vue.js.
Ja, React ist, finde ich auch, ist halt näher an JavaScript an sich dran. Ne? Ja. Das ist halt vor allem, ich glaube auch heutzutage für Personen, die neu in diese ganze Library-Welt reinkommen, ist es bei Vue halt ziemlich cool, dass du mit diesen Direktiven sehr, sehr schnell logische Operationen im Template vornehmen kannst. Mit dem wie if und wie show und so weiter, wie for. Da muss man nicht lang drüber nachdenken, während wenn man über Objekt Keys oder Values iterieren will. Bei React ist es was, man muss halt dann über die Object Keys oder Object Values Map rübergehen und bei Vue einfach ein V4 fertig. Ne?
Genau, richtig. Da ist man schneller am Ziel. Man ist aber auch eingeschränkter, was gewisse Sachen angeht. Ne? Also ich sag mal, man kann sich nicht unbedingt immer so in die Schleifen reinhängen, wo man es gerne hätte. Also gewisse Objekte einfach mal vornherein rausfiltern. Das ist alles immer so ein gefühlt, sag ich jetzt mal, von hinten durch die Brust ins Auge bei Vue.js. Also durchs Template durchschleifen, damit dann die Schleifen vernünftig laufen und man dann vernünftigen Callback bekommt. Aber React mag ich doch in der Tat lieber. Das macht mir mehr Spaß.
Cool. Okay, und du bist jetzt in den Projekten, die du jetzt aktuell hast, auch im React-Einsatz?
Genau. Aktuell ja. Davor das Projekt habe ich Vue.js gemacht, ein halbes Jahr. Habe dort eine Component Library komplett neu aufgebaut und dafür gesorgt, dass die eben halt auch in der Zukunft weiterhin wartbar ist und durfte auch sehr viele Tests dafür schreiben, weil also das Ziel habe ich leider nicht erreicht. Wenn man jetzt mal von 100% Testabdeckung redet, das ist halt einfach nicht machbar. Grafische Sachen abzutesten ist nicht so easy. Also Graphenberechnungen, Tortendiagramme und solche Sachen. Dass die dann halt auch vernünftig aussehen, wie sie aussehen. Ja, aber bis dahin war das eigentlich sehr cool und wir sind, haben jedes Ziel erreicht in dem Projekt. Dann war es auch abgeschlossen und leider haben sie dann kein weiteres internes Projekt gehabt, was sie mit Vue umgesetzt haben, sondern die sind auf Flutter gegangen, um jetzt quasi nochmal alles neu zu bauen. Wie das halt so ist.
Ja, Refactoring wird gerne gemacht, ne?
Ja, immer. Das ist auch jetzt in meinem aktuellen Projekt so. Ich bin da reingekommen und habe gesehen, also mir wurde gesagt, so ja, wir wollen erstmal nur Updates machen und gucken, dass die Software läuft. Und dann beim Lesen durch den Quellcode hat man halt sehr schnell gemerkt, dass das ganze Ding eigentlich ein Prototyp ist, der gar nicht skalierbar war. Und ich glaube, ja, ich habe mit einem internen Kollegen da sehr viel Pairing gemacht und wir haben, glaube ich, in den ersten 5 Wochen knapp 150.000 Zeilen gelöscht, dafür 30.000 erstellt, um das Gleiche zu erreichen. Ja, ist jetzt viel aufgeräumter, deutlich kleiner und man kann jetzt auch halt einfach mal ein paar schöne Bugfixes machen, wenn man welche hat. Vorher war das echt ein Krampf. Hat man eine Woche nach den Fehlern gesucht. State Management haben sie nicht vernünftig umgesetzt gehabt. Jede Komponente hat ihren eigenen State gehabt und dann wurden die abgeglichen miteinander, anstatt das einfach global zu deklarieren und reinzureichen. Und dann hat man das im Kopf auch ein bisschen einfacher verstanden, als wenn man 50 States durcheinander schmeißt.
Stimmt, ja.
Ja, und den internen Mitarbeitern darf ich da jetzt auch React beibringen, was ich sehr cool finde. Ich habe einen Azubi an die Hand bekommen quasi, also keinen wirklichen Azubi, sie ist aus dem Studium quasi gerade raus, sie ist fertig damit und arbeitet jetzt quasi in ihrem ersten Projekt. Und seitdem ich da jetzt da bin, arbeiten wir fast täglich zusammen und ich versuche das, was mit mir passiert ist, wo ich Rack gelernt habe, das so weiterzugeben an sie, also jeden Tag Hardcore. Wissen in den Kopf rein und dann kann sie das mittlerweile doch schon sehr gut alleine.
Ich erinnere mich auf jeden Fall damals, als wir zusammen noch die Rack-Schulung gemacht haben, erinnere mich auch an sehr viele Discord-Sessions, die wir abgehalten haben.
Ja, aber es war cool, das hat echt Spaß gemacht.
Ja, ja. Das stimmt.
Ja, und so ähnlich läuft das jetzt auch, allerdings mit Teams. Ja, und das sind ständig irgendwelche Verbindungsabbrüche oder Probleme drin. Dass die Übertragung nicht funktioniert und ja, Discord funktioniert da doch ein bisschen stabiler.
Ja, das hat eine bessere Lesbarkeit auch, ne, beim Pair-Programming dann.
Ja, definitiv. Allein die Artefakte, die du immer in der Videoübertragung hast, das ist schlimm. Da irgendwas Vernünftiges drauf zu lesen, gerade wenn du dann noch Unterschiede zwischen 4K und 2K Monitoren hast, da wird das dann doch sehr schnell unleserlich oder so klein, dass du nichts mehr sehen kannst.
Na, cool. Und aktuell hast du gesagt, dass du Material UI updatest?
Ja. Genau, da bin ich jetzt quasi gerade dran. Heute auch schon wieder auf so ein schönes Problem gestoßen, ein Update gemacht und Autocomplete funktioniert nicht mehr. Ja, jetzt darf ich das auch wieder neu bauen. Mach doch einfach mal eben schnell ein Update, dauert doch nicht lange.
Ja, ich kann mich erinnern, dass unser Material Update im Projekt auch lange gedauert hat und wir auch da vor der einen oder anderen Schwierigkeit standen.
Ja.
Material UI 4 auf 5.
Ja, vor allen Dingen, so wirkliches Feature-Freeze haben wir jetzt nicht. Das heißt, ich muss auch regelmäßig wieder die aktuellen Stände vom Master wieder meinen Stand reinmergen und dann teilweise gewisse Sachen wieder von neu anfangen. Ja, aber Frontend ist mittlerweile auf einem echt guten Stand. Nächstes Projekt kommt. Also die haben intern mehrere Projekte zur Datenanalyse, Anzeigen von Daten und grafische Darstellung, Ergebnislistenkarten oder große Tabellen. Es gibt da so eine schöne Erweiterung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, AGGrid. Das ist so quasi Excel Online, wenn man das so möchte. Was man alles vorbefindet. AGGrid, AG-Grid.
Werden wir auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken.
Ja. Ist ein mächtiges Stück Software, ja.
Was macht ihr damit?
Quasi die Ergebnislisten, die wir kriegen. Ja, also es geht meistens um Immobilien aktuell und du hast zwei Hauptansichten, einmal eine Karte und eine Ergebnisliste und wenn du dann noch mehr Informationen dazu brauchst, kannst du auf eine dritte wechseln, wo dann diese Ergebnislisten eintragen pro Zelle dann in dem Grid dargestellt werden, also in diesem Excel, sag ich jetzt mal.
Ah, ich sehe es gerade. Also auch, dass man so Live-Filter und sowas dann irgendwie draufsetzen kann. Ne?
Richtig,
genau. Also ihr müsst euch so vorstellen, das ist halt quasi so eine tabellarische Darstellung und ähnlich wie, man kann auch sehr gut Aktienkurse darstellen, so wie ich das jetzt hier gerade in den Demo-Sachen halt sehe.
Ja.
Und genau, und dann kann man halt Live-Filter auf die einzelnen Tabellenspalten anwenden.
Ja, da gab es bei uns auch noch eine Besonderheit. Wir haben es momentan so, dass bei den Ergebnislisten maximal 500 Objekte zurückkommen, weil der Store sonst mit dem Arbeitsspeicher nicht mehr zurechtkommt und je nachdem. Also der Chef guckt sich das gerne auf einem Tablet an. Die sind natürlich nicht so performant wie ein PC. Und das ist auch so ein Grund, warum wir das auf 500 Einträge gecapped haben. Und in diesem AGGrid ist es halt möglich, wenn man eine erweiterte Ansicht anzeigt, sich alle Daten zu holen. Und dann lädt er da bis maximal 50.000 Objekte rein. Das ist dann aber Server-Side-Rendering. Das passiert nicht mehr auf dem Client. Weil das dauert halt einfach zu lange und die Filter, die dann da drin dann noch gesetzt werden können, das ist einfach viel zu viel.
Okay, spannend auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt nochmal noch tiefer in dein Projekt eintauchen und vielleicht auch so ein bisschen über Strukturen reden, vielleicht noch mal kurz dazu, wie du zu The Next Gen gekommen bist. Also genau, wie du auf die aufmerksam geworden bist und dann.
Ja, das war ehrlich gesagt sehr witzig. Mich hat ein Headhunter angeschrieben, auf Xing war es damals, glaube ich. Und er sagte zu mir, hey, du kannst gerne bei uns anfangen. Wir bieten dir auch sehr viel Urlaub. Und ich war so fassungslos davon, dass ich gesagt habe, okay, ich rufe dich an. Lass mal darüber sprechen. Und dann hat das, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert. Und dann hatte ich den Vertrag unterschrieben.
Das geht fix, ja.
Das war wirklich extrem schnell. Also ich bin zum ersten Gespräch eingeladen worden und ich hatte einfach meinen Laptop mitgenommen. Ich gesagt, so, dann kann ich euch auch was zeigen. Und das zweite Gespräch sollte dann eigentlich erst mit einem Entwickler stattfinden, 2, 3 Tage später, der dann überprüft, ob ich auch das kann, was ich sage. Und das haben wir dann direkt an dem einen Tag gemacht. Also ich hatte erst das Bewerbungsgespräch mit dem Headhunter und danach direkt das Gespräch mit dem Entwickler, der Pascal. Und am nächsten Tag hatte ich dann per Mail den Vertrag. Genau.
Cool.
Dann war ich sehr, sehr, sehr aufgeregt, weil sowas passiert halt auch nicht so häufig. Und dann habe ich dem Adrian davon erzählt. Ja, sie sind so, hä? Ja, okay, lass mal ausprobieren. Ja.
Wie viel verzögert habt ihr gestartet bei The Next Gen?
Boah. 2 Monate vielleicht? 3 Monate? 2 Monate?
Also 3 Monate waren es bei mir nicht.
Nee, verzögert, wie wir beide gestartet sind.
Ach so, das kann hinkommen, ja.
Ja.
Ja, das ging zügig. Ja, wenn die Konditionen stimmen, ne, und man sich dort wohlfühlt, klar. Bei dir, Adrian, war es ja, glaube ich, so, du konntest ja sogar noch im selben Projekt bleiben. Also,
ja, genau.
Also, ich hab dann direkt mit dem neuen anfangen müssen, sage ich jetzt mal.
Ja,
ja, das war auch...
Also mit Absprachen mit dem Kunden halt. So,
ja, also, natürlich,
mit
klar.
Kunden abgesprochen, ja. Dann mit dem vorigen Arbeitgeber gesprochen, also war schon... Prozess auch dahinter dann.
Ja, das glaube ich. Das ist echt, ist momentan bei mir auch im Projekt, dass es da einige prozessuale Abstimmungsthemen gibt. Aber so ist das halt so ein bisschen nebenbei noch, ne? Ja, und das erste Projekt, wo ich dann bei The Next Gen reingekommen bin, durfte ich ein bisschen meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Bin dann auch direkt mit dem Lead-Entwickler ein bisschen aneinander geraten, weil nach 3 Stunden war mir klar, das funktioniert nicht, was ihr da baut. Hat versucht, die Syntax von C-Sharp auf TypeScript anzuwenden und die Strukturen von React dann quasi komplett aufzubrechen und die von C-Sharp zu verwenden. War ein bisschen anstrengend.
Okay, also da hatte jemand eine feste Struktur im Kopf und dann sollte die Library so umgebogen werden, bis es irgendwie hinhaut mit den eigenen Vorstellungen.
Ja, ja, genau.
Okay, und das also war dann die erste Projekterfahrung, wo du dann schon so ein bisschen erstmal skeptisch warst, war nicht so gut im Projekt.
Richtig.
Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dem Field Management Bescheid gesagt. Ich fühle mich hier nicht wohl. Guck mal, vielleicht habt ihr ein neues Projekt für mich. Und dann hat das auch keine 3 Wochen gedauert. Und dann hatte ich ein anderes Projekt.
Nochmal zum Verständnis, Field Management bei The Next Gen ist sozusagen unsere, das sind unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Da hat ja jeder Developer im Endeffekt eine Person, an die man sich wenden kann, wo man sich immer wieder im Austausch ist, wo geschaut wird, wie zufrieden mein Projekt ist, ob man irgendwo Hilfe braucht, ob alles in Ordnung ist. Und ja, wie Matthias jetzt halt gerade schon erwähnt hat, da kann man dann auch anbringen, wenn es mal irgendwo in einem Projekt nicht gut läuft. Und ja, was hast du gesagt, wie lange hat es dann gedauert bis zum nächsten Projekt?
Ja, das war wirklich sehr, sehr schnell. Es hatte sich auch gut von der Projektlaufzeit überschnitten. Das war ein 3-Monats-Projekt und ich bin dann quasi nach diesen 3 Monaten dann auch raus und habe direkt ein neues gehabt im Anschluss.
Cool.
Also Projekt zu Ende laufen lassen und dann nicht verlängert in dem Sinne. Also wir sind nicht irgendwie rausgegangen aus dem Projekt.
Ja, also bei 3 Monaten ist es jetzt ja auch kein Drama, wenn das jetzt irgendwie ein 1,5-Jahre-Projekt gewesen wäre und du da total auf die Barrikaden gegangen wärst, da hätte sich bestimmt was organisieren lassen. Da gibt es ja auch andere Beispiele, wenn mal was nicht so gut läuft oder einfach was versprochen wurde von einem Projekt, was dann im Projekt selber nicht eingehalten werden kann, aus was für Gründen auch immer, ist da auf jeden Fall unternehmensseitig immer ein Verständnis da und wird geschaut, wie man da irgendwie bestmöglich dann eine Alternative finden kann, ohne jetzt natürlich irgendwie einen Kunden vor den Kopf zu stoßen, weil darum soll es ja auch nicht gehen, aber dass ja die Developer entsprechend gute Projekte haben, ist ja auch von NextGen-Seite sehr gewünscht.
Definitiv. Von da aus ging es auch gefühlt 200% bergauf. Also ich hatte jetzt bisher kein Projekt mehr, wo ich gesagt habe, so nee, das geht gar nicht. Also wirklich, das ist halt so die Sache, dass man in der Interview, im Interview mit dem Kunden abfragen sollte, was man gerne macht oder was der Fokus im Projekt ist, damit man sich selbst auch ein Bild davon machen kann, wie die arbeiten, um dann selber zu entscheiden, ist das was für mich oder ist das nichts. Das ist sehr wichtig, dass man den Kunden da auch wirklich ausfragt. Also sich nicht nur selbst ausfragen lässt über seine eigenen Fähigkeiten, sondern dann auch eben halt dementsprechend Rückfragen stellt.
Ja, das ist, glaube ich, allgemein auch ja guter Hinweis, dass allgemein in Vorstellungsgesprächen oder so einer Interviewsituation viel zu häufig das so gesehen wird, dass es ein einseitiges Abfragen ist, was es eigentlich ja gar nicht ist. Ne? Es geht mehr darum, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und genauso ist es heutzutage auch wichtig, dass der Arbeitgeber halt da entsprechend Dinge beantworten kann und auf Fragen eingehen kann und man dann schon im Zweifel frühzeitig feststellen kann, ob es jetzt eventuell Probleme geben könnte oder kein Match ist einfach.
Mhm. Genau, ja.
Okay, also das zweite Projekt, was war das dann?
Ja, es war für einen Kunden, der Wasserflaschen herstellt und die jetzt weltweit bewirbt und vermarktet und den haben wir den kompletten Webauftritt neu gebaut, der auch international ausgespielt wird. Da lagen dann die Besonderheiten auf Lesbarkeit, sowohl für sehbehinderte Menschen als auch das sind halt die Screenreader eben halt auch vernünftig also, mit Texten.
Accessibility.
Ne? Ja, genau. Und das war schon ein großer Aufwand. Das ist auch etwas, was man immer weiter pflegen muss. Denn man muss das wirklich für jeden Eintrag machen, für jedes Bild. Es ist nicht einfach nur, dass man sagt, hey, da ist ein Bild, sondern man sollte das beschreiben, was man auf dem Bild sieht. Weil sonst bringt der Screenreader an dem Punkt auch nichts. Dass man sagt, ja, hier sind drei Produktbilder und ja, das war's. Und das hat, ich glaube, in der initialen Umsetzung knapp 6 Wochen gedauert. Bis da einmal komplett durch die ganze Seite durchgegangen ist. War eigentlich ein ganz cooler Tech-Stack, React, Material UI und als Schnittstelle Richtung Backend GraphQL. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Lösung, die sie sich da überlegt haben. Funktionierte auch alles einwandfrei. Also ich hatte da jetzt kein Problem, dass ich da irgendwelche Docker-Container starten muss, wo dann mein Backend drinne läuft mit den Datenbankverbindungen und sowas. Habe ich aktuell im Projekt. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen ranzutreiben, dass die Trennung zwischen Frontend und Backend da halt auch vernünftig vollzogen wird.
Ja. Das war auch ein Online-Shop, oder?
Das ist ein Online-Shop gewesen, richtig, ja.
Was hattet ihr da für eine Shop-Software im Hintergrund laufen?
Ich glaube, es ist Shopify. Ja, war Shopify.
Okay, und dann per GraphQL direkt Daten von Shopify oder war da noch irgendwie so eine Mittelschicht, eine Middleware zwischen oder?
Next.js war das Ganze, wo das drauf ja, okay. lief und dann hast du quasi dann Schnittstellen angesprochen und das Ding war direkt connected mit
Okay, also von der Next.js-Anwendung direkt zu Shopify.
Mhm, genau. Ah, cool. Mhm. Ja.
Gut, und das war das zweite Projekt von dir und wie lange lief das?
Ein halbes Jahr.
Okay, also dann schon mal doppelt so lange im Vergleich zum ersten.
Ja, genau, definitiv.
Okay, und wo in welche Richtung ging es dann? Was kam nach dem Projekt?
Danach habe ich dann für eine Versicherung gearbeitet in Köln. Und da habe ich eine komplette Component Library aufgebaut, basierend auf Material UI mit ihrem eigenen Styling darüber und quasi nochmal ein Wrapper dafür, für die einzelnen Komponenten, die wir aus der globalen Bibliothek benutzt haben, um das Look and Feel beizubehalten. Genau. Und da ging es halt darum, diese Library so zu bauen, dass sie über die nächsten Jahre auch wartbar ist und da jetzt nichts mit passiert, wenn man da jetzt irgendwelche Sachen ändert, sondern die Tests einem sagen, pass mal auf, du hast eine Änderung gemacht, da musst du dich nochmal drum kümmern, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Okay, also da war ein großer Fokus auf Testing auch schon.
Ja, circa die Hälfte von der gesamten Projektlaufzeit von dem halben Jahr habe ich mit Tests verbracht.
Ja, aber es ist nachhaltig gedacht, ne?
Ja.
Also ich meine, klar, ist natürlich der initiale Aufwand immer erstmal höher, aber ich denke, bin mir relativ sicher, das spart man dann in der Zukunft ein.
Ja, definitiv. In dem ersten Projekt, wo ich angefangen habe, die haben gar keine Tests geschrieben. Und ja, hat halt auch nicht so wirklich gut funktioniert. Ne? Kriegt halt nicht mit, wenn irgendwo Bugs drin sind oder irgendwelche Änderungen Auswirkungen auf Komponenten haben, die man sonst nicht absehen kann. Dafür ist das schon sehr wichtig, dass man Tests schreibt. Also Projekte ohne Tests, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Mhm. Weil man nur am Bugfixen ist und irgendwelche Sachen, die man nicht bedacht hat. Und
hinterherrennen.
Ja. Hinterherrennen, genau.
Ja. Okay. Und jetzt habe ich das so entnommen, dass du aber nach der Versicherung jetzt noch ein Projekt hattest.
Genau, mein aktuelles Projekt, jetzt gerade, ja.
Okay, seit wann bist du da dran?
Nee, das Projekt geht, das aktuelle Projekt geht seit Februar, Ende Februar haben wir gestartet.
Ach, okay.
Und das Projekt davor mit dem, das ging bis August.
Okay, das heißt, jetzt bist du seit Februar in einem
in dem neuen Projekt. Genau.
Welche Branche ist das?
Aktuell meinst du?
Ja.
Das ist Banken. Banken sind das. Bankenwesen, Immobiliensektor. Spannende Sache, großer Konzern, viele Restriktionen, wenig Dokumentation, muss ich ehrlich gesagt sagen, über was das Produkt können soll. Ne, das sind Leute gegangen, sind neue Leute reingekommen, Projektmanager haben, sind getauscht worden. Und ja, wie ich das Projekt quasi das erste Mal gesehen habe, gab es überhaupt nichts, wo man sagt, wir haben eine Dokumentation darüber, wie das Produkt funktionieren soll. Also die Tickets waren nicht mehr da und man konnte da auch jetzt in Jira nichts mehr finden, also in dem Ticketing-System. Somit durfte ich dann quasi durch die gesamte Anwendung per Reverse Engineering durch, um zu verstehen, was das Ding macht. Ja. Und 5 Wochen 130.000 Zeilen gelöscht. Ne, 150.000 gelöscht, 30.000 stellt so rum aus.
Wie groß ist euer Projektteam aktuell?
Im Frontend sind wir aktuell 4.
Na krass. Und der eine ist davon die
richtig, genau.
Auszubildende, in Anführungszeichen, die du erwähnt hattest?
Genau, das ist die einzige interne Mitarbeiterin. Die anderen sind auch alle extern und allerdings noch über einen anderen Dienstleister noch mit reingekommen. Genau, und dann teilen wir uns das halt auf. Ich habe jetzt einen im Projekt, der sehr gerne Tests schreibt. Dem schubse ich das schon mal so ein bisschen rüber, wenn ich dafür keine Zeit unbedingt habe.
Ich dachte, du meinst dich jetzt selber.
Nee, ich bin dafür da, um denen das beizubringen, in erster Linie. Ne, klar, um auch die Refactorings zu machen, um das alles voranzutreiben. Aber hauptsächlich dafür da, um den internen Mitarbeitern die auf den Stand zu bringen, dass die selbstständig mit dem Projekt umgehen können. Ja. Und da muss man schon mal gewisse Dinge einfach auslagern, weil man keine Zeit dafür hat. Kommt halt nicht dazu.
Warst du der erste Externe und hast das Team mit aufgebaut oder bist du schon in ein Team von Externen reingekommen?
Ich bin in das bestehende Team reingekommen, ja. Genau. Also das stand alles schon, die ganze Infrastruktur stand, die ganzen Leute waren schon da und die brauchten halt noch mehr Unterstützung. Aktuell, also es sind 4 Projekte und es gibt da aktuell mit mir noch jemanden, der sich wirklich gut mit React auskennt und auch was beibringen kann. Und ja, die restlichen, ich habe Schulungen schon gegeben, so richtig mit Vorbereitungen, Präsentationen und Übungsaufgaben und so. Ja, läuft eigentlich ziemlich gut bisher.
Cool. Das heißt, die Externen wurden dann in dem Projekt quasi geschult?
Ja, genau.
Okay.
Hat man auch nicht so oft.
Auch selten, ja.
Ich habe mich allerdings dafür eingesetzt, dass sie das mitmachen dürfen. Denn was bringt es, wenn ich den internen Mitarbeitern was beibringe und die Externen sind nicht auf dem gleichen Stand und machen dann irgendwas anderes? Ne, wir haben jetzt eine Struktur in dem Code drin, was vorher auch nicht war. Ne? Schema XY und dann Abfahrt. Und bitte alles nach diesem Schema und nicht irgendwie andere Lösungen verwenden. Damit kommt jetzt jeder zurecht. Jeder weiß, an welcher Stelle er was ändern muss, damit man immer halt zum Ziel kommt. Also wir haben eins von den Projekten, das wird meine nächste Aufgabe, das zu refactoren, die haben gedanklich die Lösung von Angular gewählt. Oder noch besser gesagt von Web Components. Also ich glaube, Google hat damit mal angefangen. Jede Komponente hat einen eigenen State, die sich selbst verwalten können und die du quasi einfach nur von außen einmal mit Daten befüllst und die machen das dann alles intern. Ist natürlich, wenn man einen globalen State benutzt, über dem das alles verteilt werden soll, nicht so wirklich machbar.
Okay, du sagst jetzt, du hast, bist in dem jetzt im Frontend-Team da drin mit drei anderen Personen?
Genau.
Und ja, wie sind so die anderen, also die anderen Teams aufgebaut? Arbeitet ihr eng mit dem Backend-Team zusammen, mit dem Design-Team?
Design-Team gibt es dort gar nicht. Es wurde einmal ein Design erstellt und der Rest liegt halt meistens in der Hand des Frontend-Entwicklers, das vernünftig umzusetzen. Oh. Es gibt so, wie man das normalerweise kennt, man hat Mobile First und von da aus bauen sich dann die ganzen Layouts auf. Gibt's nicht. Mobile wird nicht benutzt. Die kleinste Auflösung ist, glaube ich, 768 in der Breite.
Aber dann ist es keine, dann ist es schon eine B2B-Software, oder?
Ja. Ja.
Also es ist nicht für Endkunden gedacht?
Nein, das ist für die beratenden Leute, die in der Bank sitzen.
Naja, okay, gut.
Das und ist auch keine Software, die nach draußen kommuniziert wird. Also das Ding landet niemals im Internet.
Ja, gut, okay, dann ergibt das ja auch schon Sinn, dass man weiß, die Leute sitzen vor dem Computer, dann muss da nicht unnötig viel Zeit noch in responsive Arbeit gesteckt werden, die nicht benötigt wird.
Richtig.
Wenn ihr sagt, ihr habt keine Designer, dann würde mich jetzt interessieren, habt ihr da eine sehr gut gepflegt und streng angelegte Pattern-Library mit allen Komponenten, die gebraucht werden und gebraucht wurden?
Oder? Noch nicht. Ja? Damit fange ich jetzt quasi gerade an. Also Storybook habe ich jetzt in dem Projekt komplett global eingeführt, dass man da zumindest mal einen Überblick darüber hat, was es gibt. Der nächste Step ist jetzt, es wurde in zwei Projekten aktuell ausgerollt und der nächste Step wäre jetzt, Matches zu finden untereinander, um herauszufinden, welche Komponenten man wiederverwenden kann und welche nicht. Momentan hat jedes Projekt seine eigenen Komponenten, basierend alles auf Material UI, aber trotzdem alles eigen abgeschlossene Dinge. Und um das jetzt einfach mal ein bisschen skalierbarer zu machen, werden wir eine globale Bibliothek einbauen, von der wir uns dann die ganzen Sachen holen.
Und ist das ein Mono-Repository? Wo die Projekte drin liegen oder?
Nee. Einzelne? Das sind schon einzelne. Ist halt meistens mit Copy-Paste gelöst, ne? Aktuell. Also gefühlt ist das manchmal so ein bisschen, wie man das vor 20 Jahren gemacht hat. Von den gedanklichen Infrastruktur her. Und viele machen das auch wirklich schon sehr, sehr, sehr lange, die dort sind und die kennen die neuen Wege noch gar nicht. Also, dass man Microservices hat und Paginierung ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Aktuell, bis vor kurzem, funktionierte die Paginierung so, dass ich 25 Ergebnisse jeweils vom Backend zurückbekommen habe, also pro Seite, die ich mir anzeige, 25 Ergebnisse. Und jedes Mal, wenn du eine Seite weitergehst, ein Backend-Call, die nächsten. Ne? Bei Sortierung, bei Filtern, bei Anpassen, allen möglichen. Und jetzt haben wir das so umgebaut, dass initial einmal der Call gemacht wird mit den 500 Ergebnissen. Die werden in den Store reingepackt und die ganze Paginierung geht dann aus dem Store raus. Dementsprechend haben wir knapp 70% der Backend-Calls eliminieren können. Das war schon ganz cool. Aber alleine diese Möglichkeiten, dass es sowas gibt, das wissen die meisten halt noch nicht. Und da bin ich gerade dabei, denen das zu zeigen, wie das funktioniert und wie man das umsetzen kann und dass wir uns da auch Entwicklungsaufwand sparen können.
Ja, in dem Fall ergibt es ja auch wahrscheinlich schon Sinn, wenn es jetzt für Endkunden wäre, müsste man halt schauen, wie groß sind diese 500 Ergebnisse und ist der Request dann vielleicht irgendwie zu groß, aber bei so einer B2B-Software, da bietet sich das dann ja an, da wird dann so ein bisschen der Store als interne Datenbank.
Ja, also 500 sind knapp 600 bis 700 Millisekunden, die brauchen und 50.000 sind fast 3 bis 4 Sekunden.
Das geht aber dann halbwegs zügig. Ne? Das
ja.
ist ja schon ja. okay. Da kennen Adrian und ich anderes.
Ja, Hallo. Dito.
Je nachdem, mit welcher mit welcher Schnittstelle man da kommuniziert.
Richtig, ja, richtig.
Ist das, was du jetzt gerade von 50.000 Items gesagt hast, auch bei 50 Items schon der Fall?
Ja, also es ist auf jeden Fall aufgefallen, dass gewisse Schnittstellen schneller laufen wie andere. Und ich habe die Backend-Jungs dann mal gefragt, ob es nicht möglich wäre, diese zu vereinheitlichen, dass wir nur noch eine Schnittstelle haben, die halt einfach alles bedient und dann bitte nimmt doch die schnelle. Weil momentan haben wir halt unterschiedliche Schnittstellen. Einmal die maximal 500 Ergebnisse zurückliefert und einmal die maximal 50.000 Ergebnisse zurückliefert. Wir könnten auch mehr, allerdings ist das sozusagen ein Sicherheitsfeature, dass keiner denen die Datenbank klaut. Also ne, die ganzen Objekte rauskopiert, in Excel exportiert und dann mit dem USB-Stick irgendwo weiterhin rennt.
Okay, ja.
Dass man das nicht machen kann, haben sie halt einen Cap bei 50.000 drauf. Weil man muss sich vorstellen, wenn man das jetzt mit so einer standardmäßigen Immobilienbörse vergleicht, die haben nicht die Werte, was Kreditentwicklungen angeht, was Wertentwicklung der Immobilie angeht, welche Daten diese Bank allerdings alles hat und dem Sachbearbeiter diese Daten auch an die Hand gibt, um dann dem Kunden einen vernünftigen Kredit anzeigen zu können. Ne, Finanzierung mit Laufzeit und so auf diese Immobilie direkt abgestimmt und dafür ist das eigentlich gedacht.
Okay. Kannst du noch ein bisschen was zum Projekt, zu der Projektstruktur so erzählen? Also ihr arbeitet jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch agil und ja, was nutzt ihr da? Arbeitet ihr nach Scrum?
Wir arbeiten aktuell nach Kanban.
Ach, Kanban. Okay.
Es ist aber auch, wie man das aus Scrum kennt, von jedem Projekt zu jedem, also von Firma zu Firma unterschiedlich. Es gibt ja auch nicht die Vorgehensweise bei Scrum. Klar gibt es das Scrum-Buch, aber das sind ja auch nur Richtlinien und man nimmt sich halt das, was man davon braucht, um seine Truppe eben halt ans Laufen zu bringen. Und so funktioniert das in dem Kanban-Umfeld auch.
Ja, gut. Also es gibt auch Scrum-Master, die sagen, es muss ganz genau so und so, ja, und so und so sein. Ne? In der Praxis habe ich es tatsächlich in sämtlichen Unternehmen immer wieder mit so Scrum-Buts kennengelernt. So, ne? Also wir machen Scrum-But. We do this so.
Ja.
Ich glaube, da wird, wie du schon sagst, häufig einfach geschaut, dass man vielleicht Elemente übernehmen kann, die einem helfen und Elemente weglässt. Ist immer die Frage, ob man das auch vernünftig hinkriegt mit dem nur das Weglassen, was man nicht braucht. Aber ja, ist es auf jeden Fall, kann man festhalten, eigentlich Standard.
Ja. Also ich sag mal so, was ich schon mal ganz gerne in Projekten gemacht habe, wenn das Board quasi an Aufgaben leer ist innerhalb von einem Sprint, dass man sich die dann selbst nachzieht, die Aufgaben aus dem Backlog. Allerdings ist das jetzt hier so, dass die Projektleiter das übernehmen müssen wegen einer ISO-Zertifizierung, die hinten mit dranhängt. Und die haben immer so Arbeitsschritte, die dann in dieses Paket reinkommen und die Zertifizierungsfirma nimmt das Paket dann ab. Wenn das okay ist, darf das live gehen. Und deswegen kann ich mich da nicht so austoben und die Sachen einfach nachziehen, die jetzt gerade, also man ist beim Refactoring, findet sein Stück Code und merkt, da ist noch eine Stelle, die würde ich auch noch gerne mitändern. Aber da muss ich mich dann teilweise ein bisschen zurückhalten, weil das Ticket halt nicht in diesem Paket mit drin ist. Und dann kommt das in dem nächsten Paket dann halt mit rein. Deswegen, ich habe momentan sehr viele Kommentare mit To-Do im Code. Damit ich die wiederfinde. Ja, wenn man an so vielen Stellen, ich sag mal, in einer Woche unterwegs ist, dann, wenn man sich da irgendwie keine Kommentare reinschreibt, dann vergisst man solche Sachen halt auch einfach schnell.
Ja, okay. Und wenn du jetzt die Projektstruktur von dem jetzigen Projekt, also das ist ja jetzt gerade ein Konzern, ja. Und du hast ja vorher auch, also das weiß ich von dir, dass du vorher auch in einer Startup-Struktur gearbeitet hast. Wenn man das so miteinander vergleicht, wo gab es die bessere Struktur? Im Startup oder im Konzern?
Aktuell im Startup. Konzern ist sehr geldgetrieben. Das heißt, man kann jetzt nicht die beste Lösung für seinen Anwendungsfall nehmen, sondern man muss halt auch immer auf Kohle achten. Und dementsprechend, also wo ein Riesenunterschied ist, ist zum Beispiel, dass Git verwendet wird anstatt GitHub oder GitLab, welches eine sehr abgespeckte Version von Git ist. also Kommentare in einem Pull-Request zu machen oder Vorschläge zu machen, dass man die dann direkt in den Code reinpastet, das geht gar nicht. Diese Funktionalität ist nicht da. Ja, ziemlich alte Strukturen, gewachsene Strukturen, was Deployments angeht. Das läuft teilweise mit Gradle-Tasks, Ansible-Skripte im Hintergrund und das Ganze auf TeamCity-Clients. Es ist manchmal ein bisschen umständlich und die Architekten, die aktuell in dem Konzern arbeiten, das sind 4 an der Zahl, aber die sind komplett ausgelastet. Wenn ich da mit einem Ding um die Ecke komme, ja, wir könnten das vielleicht in einem halben bis dreiviertel Jahr mal anfangen.
Ja, okay. Ja, cool. Also, das sind auf jeden Fall schon mal gute Einblicke, die du in die Projekte gegeben hast.
Ja, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Ich würde sagen, Leo, hast du noch irgendwelche Fragen?
Erstmal nicht. Vielleicht hören wir von Matthias nochmal in einigen Folgen nochmal was. Ich meine, du hast viel Projekterfahrung. Vielleicht quatschen wir dann nochmal, wenn du wieder ein paar Projekte weiter bist und uns
können wir gerne machen,
weitere Updates gibst.
Ja. Ja, das haben wir eh schon gesagt, dass, weil man ja immer ständig neue Projekte hat, dass man gerne nochmal hier zu uns kommen kann und dann nochmal.
Ja, es macht ja auch Spaß, ne?
Ja, und vor allem der Vergleich zwischen den Projekten so, ne?
Das ist, glaube ich, auch dann so. Ja, das sind schon große Unterschiede teilweise.
Ja, ja, stimmt. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
Sehr gerne, danke euch.
Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Genau.
Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Vielen Dank, dass du unseren DevTalks-Podcast angehört hast. Wir hoffen, es waren auch für dich ein paar spannende Insights aus dem Projektalltag bei The Next Gen dabei. Du hast Lust, Teil dieser Community zu werden und mit uns die Technologie von morgen zu gestalten? Super, denn wir suchen ständig nach neuen Talenten. Bei The Next Gen kannst du deine Fähigkeiten ausbauen, an spannenden Projekten arbeiten und in einer Kultur, die Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen fördert, wachsen. Bist du interessiert? Super. Dann schau doch auf unserer Website vorbei, www.thenextgen.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten DevTalks Podcast. Ciao.